here in Somerville anyway.
We're completely broke, and our grandfather left us this creepy old farmhouse in the middle of nowhere.
Your father wasn't much of a homemaker.
He could hardly keep the power on.
You're saying he left us nothing?
Well, I wouldn't say nothing.
Weißt du, Patrick aus Hürth, was wir in dieser Filmkritik zu Ghostbusters Legacy oder wie er im Original heißt Afterlife, was wir nicht machen werden am Anfang jetzt hier?
Nein, ich bin gespannt.
Alles, was wahrscheinlich fast alle anderen machen, und zwar mit irgendeiner Nummer anfangen. If there's something strange in the filmkritik world, who you gonna call? Irgendwie so eine Sache. Wir wollen jetzt nicht das machen, was wir wahrscheinlich beide an dem neuen Ghostbusters-Film im Laufe dieses Podcasts kritisieren werden. Auch wenn wir, glaube ich, im Fazit doch etwas anderer Meinung über den Film sind. Und zwar so ein Fanservice-Fanbait. Und jetzt hier alle möglichen Anekdoten, Zitate ständig reinwerfen und das immer so schön für alle präsentieren, die sich dann freuen, es wiederzuerkennen. Nein.
Das hat Jason Reitman ja schon gemacht. Also wir haben ja in der Pressevorführung das Vergnügen gehabt vorher, und das gab es, glaube ich, bei noch keiner Pressevorführung, dass wir vorher eine Videobotschaft vom Regisseur bekommen haben.
Also es gab sowas schon, aber...
Bei mir zumindest noch nie.
Okay, bei mir gab es es schon oft. Das war jetzt bei, lass mich überlegen, bei Blade Runner 2049. Es war, glaube ich, auch... War es auch bei Dune? Ich glaube schon. Aber es war insgesamt, seit ich zu Filmkritiken gehe, mindestens schon 4-5 Mal. Aber...
Okay, ich kenne es nur aus Sundance, deswegen war das jetzt mal was ganz Neues.
Aber normalerweise ist es so, dass meistens halt der Regisseur dann nur sagt, hallo, wir freuen uns, dass ihr endlich diesen Film genießen könnt, wir haben so hart daran gearbeitet, nur bitte... spoilert nichts, ihr werdet schon wissen, was gemeint ist, sowas in die Richtung. Das ist aber das Einzige, dass es dann meistens nur nochmal so ein persönlicher Hinweis ist, bitte nichts aus dem Film zu spoilern. Das war jetzt bei Ghostbusters, bei diesem kleinen Mini-Vorfilm, auch der Fall, dass das auch gesagt wurde. Allerdings ging es eigentlich mehr nochmal darum, im Vorhinein einem den Film schon mal so zurechtzulegen, wie man ihn gerne gesehen haben möchte. Als dieses Familienprojekt, ein sehr familiärer Film, der auch in der Entstehung ein Familienprojekt war von eben Jason Reitman und seinem Vater, der ja auch der Ur-Ghostbusters-Regisseur der ersten beiden Teile ist, und also Ivan Reitman, und dass der immer am Set mit dabei war, immer aufgepasst hat, dass alles akkurat ist und alles.
Er hatte sogar seinen eigenen Stuhl, Daniel.
Der hat seinen eigenen Stuhl gehabt, genau. Und ich will wirklich, ich wollte so ein bisschen im Boden versinken, weil das ist ja alles schön und gut, das ist ja alles schön für die. Das war bestimmt ein tolles Erlebnis für die. Aber ich habe das Gefühl, ich sollte schon im Vorhinein so mich schuldig fühlen, sollte mir der Film im Nachhinein vielleicht gar nicht gefallen.
Ja, und ich wusste vor allen Dingen schon, was kommt, als gesagt wurde, nicht spoilern und ganz besonders das Ende. Wenn ihr es seht, werdet ihr wissen, was es ist. Und you're in for a hunt for Easter Eggs. Bla bla bla. Und da war es schon so, dieser Clip war vorbei und ich hatte noch weniger Lust auf den Film als vorher. Also das, was er damit bewirken wollte, mir irgendwie richtig Bock darauf zu machen, hat eigentlich genau das Gegenteil bewirkt.
Ich muss aber sagen, dann direkt ein Unterschied bei uns ist dann auch, dass ich schon Bock auf den Film hatte und die Trailer schon sehr stark nicht nur haben vermuten lassen, sondern dass ich schon sehr genau wusste, wie der Film wird und was da passiert und was alles drin vorkommt. Und das ist auch alles genau so gekommen. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, okay, aber wenn sie es schon so machen und das dann okay machen und das dann mit allen Schwächen, die das mit sich bringt, wenigstens gut umgesetzt ist, dann reicht mir das auch, einen netten Ghostbusters-Film zu haben. Es muss nicht direkt der bestmögliche sein, den ich mir natürlich wünschen würde, aber ist halt besser als nichts. Und ich würde gerne noch mal einen Ghostbusters-Film sehen, der zumindest okay ist.
Und da unterscheiden wir uns, weil ich habe genau das Gleiche gehofft, aber bei mir ist es nicht eingetreten.
Okay.
Bei mir war es dann nicht so, dass genau das eingetreten ist, was ich aus dem Trailer erwartet habe. Ich habe beim Trailer so eine leise Hoffnung gehabt, habe gedacht, naja, okay, Hauptsache, es ist vielleicht so ein ganz netter Film, nicht so peinlich wie dieses Female Ghostbusters da. Und es ist einfach so ein bisschen ernsthafter und von mir aus auch Fanservice an die alten angelehnt. Aber dass es zumindest irgendwie ein unterhaltsamer Film ist.
Und ich möchte auch nochmal an der Stelle betonen, dass der vorherige Ghostbusters-Film mit den Frauen, mit der Frauentruppe, ist auch, weil man halt immer so sagt, Female Ghostbusters, der ist jetzt nicht daran gescheitert, dass es Frauen waren. Auch in dem neuen Film ist ja eigentlich eine der Hauptfiguren von dem neuen Cast, die absolute Hauptfigur, ist ja auch ein kleines Mädchen. Und das,
ich glaube, das muss man überhaupt gar nicht mehr ansprechen, weil dieses ganze Thema war ja schon peinlich genug, dass das dann im Nachhinein so gedreht wurde und dass man dann immer gesagt hat, naja, der Film ist ja nur gescheitert, weil alle total sexistisch waren und nicht wollten, dass da so ein Frauenteam ist, was die Ghostbusters sind. Das hat ja absolut nichts damit zu tun und da gibt es ja auch ein interessantes Red Letter Media Video drüber, wo sie das alles nochmal genau besprechen und dann auch zeigen, dass ja auch genauso weniger Frauen reingegangen sind als bei den anderen Filmen und dass der Film einfach auf ganzer Linie gescheitert ist und dass jetzt nichts zu tun hatte mit irgendwelchen Männern, die keine Frauen sehen wollten in ihrem Ghostbusters, sondern dass der Film einfach universell nicht ankam und das lag nicht an der Besetzung, sondern das lag hauptsächlich an diesem komischen, zum Teil improvisierten Humor, den die da hatten, der einfach überhaupt nicht gezündet hat und dass der Film einfach insgesamt, also in meinen Augen zumindest, so eine ziemliche Peinlichkeit war und jetzt auch nie wirklich ein Ghostbusters-Gefühl erzeugt hat und eigentlich komplett das verpasst hat, was eigentlich ein Ghostbusters-Film ausmacht, was die alten Teile so beliebt gemacht hat. Und da muss man jetzt sagen, da hat jetzt der Film ein bisschen einfachere Voraussetzung, weil er eben nach dem kommt. Und bei dem Female Ghostbusters war es ja der erste, der nach den alten Filmen kam. Und man ist da schon auch nochmal mit einer deutlich höheren Erwartung reingegangen, als das jetzt der Fall ist.
Ja, aber der letzte, also ich hatte schon nach den Trailern überhaupt keine Erwartung an den letzten. Daran ist er bei mir auf keinen Fall gescheitert. Aber alles, was du gerade genannt hast, da muss man dann nämlich auch sagen, und das ist halt nochmal so diese absolute Endschlussfolgerung, warum es nicht daran lag, dass es ein weiblich besetztes Cast war, sondern die meisten Verfehlungen des Films sind zurückzuführen auf die Allmachtposition des Regisseurs und Drehbuchautors, wie heißt er nochmal, Paul Fick. Mhm. Und das ist ein Mann. Also, es hat ja keine Frau Regie geführt. Es ist einfach eine komplette tonale, inhaltliche und filmische Fehlleistung, hauptsächlich des Regisseurs und vielleicht halt noch der Produzentin Amy Pascal, aber da ist dann eher anzusetzen. Und wie gesagt, da ist jetzt die Prämisse beim neuen Film eben, der Sohn von Ivan Reitman hat Oscar nominiert, mehrfach glaube ich sogar, hat Juno gemacht, hat, wie heißt er nochmal, Young Adult gemacht, den wir glaube ich auch beide sehr gut finden. Ja. Und den Flugfilm mit George Clooney, wo er immer Leuten kündigen muss.
Der ja, und auch zuletzt diesen The Frontrunner fanden wir ja eigentlich ganz gut, auch wenn der allgemein jetzt nicht so super weggekommen ist, war das ein Film, den wir eigentlich, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, damals doch ganz in Ordnung fanden.
Aber wie heißt denn jetzt nochmal der Flug, wo der Film, wo er immer mit dem Flugzeug durch Amerika fliegt, um Leuten zu kündigen und dann hofft, dass
er...
Up in the Air, genau. Das ist ein sehr guter Regisseur, der kann auch Comedy und der kann auch ernsthafte sein, der kann beides. Und das ist ja auch was bei Ghostbusters vielen Fans eigentlich wichtig ist, dass die Filme zwar einerseits als Komödien funktionieren, aber gerade auch aus Kinderaugensicht von Kindern, die wir damals waren, als wir die Filme, die Urfilme original gesehen haben, waren die trotzdem sehr gruselig und wirkten sehr realistisch, weil die halt auch so vom Stil her gemacht waren, von den Effekten und dem Look her für die damalige Zeit. Aber heute funktioniert das eigentlich immer noch, dass das Filme sind, die nicht nur versuchen, albern zu sein, sondern die auch irgendwo noch auf so einer realen Gruselfilmebene auch Stärken haben.
Genau, ja, und das ist bei mir sogar der springende Punkt, warum jetzt der Film für mich nicht funktioniert hat, weil das hat komplett gefehlt. Für mich war der eine extrem weichgespülte, extrem langgezogene und auch langweilige Fassung von Ghostbusters. Der probiert es ziemlich sicher zu spielen und damit einfach nichts Spektakuläres macht und für mich dadurch auch nicht das erreicht, was die Original-Ghostbusters-Filme damals bei mir erreicht haben. Und das sieht man ja bei vielen dieser Fortsetzungen, dass man heutzutage irgendwie Jugendlichen oder Kindern das nicht zutraut, da ruhig auch mal ein bisschen gruseligere Filme zu machen, ein bisschen mehr Filme, die edgy sind, sondern das alles immer so extrem weich spült. Und hier der neue Ghostbusters Also der hatte für mich, was diesen Gruselfaktor angeht, was irgendwie diese ganze Geisterthematik angeht, wirklich gar nichts zu bieten.
Es gibt ja auch kaum Geister-Encounters, muss man sagen.
Ja, genau.
Es gibt ein großes Finale, vielleicht können wir noch in einem kleinen Spoiler-Teil dazu ein bisschen detaillierter was sagen, weil wir wollen jetzt hier keine Details oder vermeintlichen Überraschungen vorwegnehmen, unabhängig davon, dass Jason Reitman uns das befohlen hat, sondern einfach im Sinne unserer Zuhörer, die sich das sicherlich so wünschen. Aber es ist wirklich ganz lange im Film so, dass es keinen, also nur so ganz kurze Mini-Sekunden gibt, in denen mal so ein Geist sieht, der dann sofort wegfliegt. Und dann gibt es eigentlich nur eine Szene vor dem Finale, wo die Kinder, die jetzt in diese Geisterjägerrollen so als neues Team so reinwachsen in diesem Film, wo die wirklich einen einzelnen Geist versuchen zu jagen und fangen. Und hier, da kann ich dich auch absolut supporten in deiner Ansicht. Das hat mich auch sehr gestört. Dieser Geist und auch die meisten der anderen Geister, zumindest die, die neu dazugekommen sind, sind sowas von merkwürdig, knuffig, unrealistisch, comicartig verniedlicht, dass die wirklich albern und total ungefährlich auch rüberkommen. Und das trifft vor allem auf diesen einen Geist zu, den sie da so im letzten Drittel der Mitte des Films dann endlich mal versuchen zu fangen. Der wirkt halt so aus wie so, sieht halt so aus wie eine alberne, noch übergewichtigere Fake-Version von Slimer. Und da fragt man sich dann auch, warum haben sie nicht einfach den echten Slimer genommen? Warum ist der jetzt im Kanon in irgendeinem Comic, was ich nicht kenne, gestorben? Oder warum haben die jetzt hier diesen komischen Pudding-Slimer, der überhaupt nichts Charakteristisches hat, einfach nur super generisch aussieht?
Er kann Stahl essen.
Ja, aber das war wirklich echt blöd in der Hinsicht, dass es wirkt so wie, es ist irgendwie so halfway there, aber halt, es reicht nicht.
Ja, und davon abgesehen, du hast es ja gerade gesagt, außer dem Finale und jetzt diesem einen Geist, passiert eigentlich nichts in dem Film, was irgendwie ansatzweise Ghostbusters Entertainment ist. Zumindest habe ich das so empfunden. Der Rest ist irgendwie so ein bisschen, Made-for-TV-Familiendrama, was aber auch alles irgendwie relativ uninteressant war und die Charaktere werden versucht, so ein bisschen etabliert.
Du sagst jetzt Familiendrama, aber das stimmt ja auch noch nicht mal, weil es gibt die Ausgangssituation, die Tochter von Egan, der in der Filmhandlung verstorben ist vor dem Hauptteil des Films. Das wird auch im Intro thematisiert, wie das passiert ist und was das mit allem anderen zu tun hat. Das ist die allererste Szene quasi, die handelt halt eben von Egans Tod, wo der Hintergrund natürlich ist, dass der Schauspieler Harold Ramis, der natürlich auch als Regisseur mit unter anderem Täglich grüßt das Murmeltier ja auch sowieso super viel noch gemacht hat und bekannt ist über diese Ghostbusters-Rolle hinaus und auch bei den Ghostbusters-Filmen mit dem Dan Aykroyd zusammen ja auch wesentlicher Ideengeber und wesentlicher so den stärksten Einfluss auf diese Filme hatte, ist er im echten Leben auch vor einigen Jahren schon verstorben und deswegen kann er ja natürlich hier nicht dabei sein und das ist auch als ein zentraler Punkt in diese Handlung hier eingewoben, weil es ja auch um seine Tochter und Enkeltochter eben geht. Also die Tochter ist die Mutter der beiden Kinder, die in diese Fußstapfen mit ein paar Freunden dann nachher treten sollen, die neue Ghostbuster zu werden. Und sie sind halt gezwungen, aufs Land zu ziehen, weil sie eben von Egan, der auch so ein bisschen so estranged von seiner Familie halt nicht so eine gute Beziehung hat und irgendwie sich abgesetzt hat in diese komische Farm und keiner weiß so genau warum oder alle fragen sich, ob der ein Arschloch vielleicht sogar ist und so aus verschiedenen Gründen, die ihm da vorgeworfen werden. Es wirkt auch ein bisschen konstruiert alles, muss ich sagen. Sie erben halt diese Farm und zufällig sind sie jetzt aus ihrer Wohnung, wo sie da normal leben, in irgendeiner Stadt, sind sie rausgeschmissen worden, weil die Mutter irgendwie die Miete nicht rechtzeitig zahlen konnte und jetzt haben sie halt diese Farm geerbt und deswegen ziehen sie dahin. Und dann entdeckt halt vor allem die Enkeltochter von Egan ganz viele Ghostbusters-Reliquien quasi, die er so zurückgelassen hat. Und teilweise kriegt sie auch Hinweise scheinbar aus dem Jenseits, so ein bisschen wie bei Interstellar, dass sie halt sich damit beschäftigen soll. Und so entdeckt sie in erster Linie diese ganze Ghostbusters-Sache und dass ihr Opa quasi dieser Egan von den Ghostbusters war, was sie scheinbar auch nicht wusste vorher. Und ich habe es jetzt alles schon mal storymäßig nochmal so ein bisschen dann die Prämisse gezeichnet. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ist wegen Familiendrama. Es gibt ja kein Familiendrama, außer dass sie ganz am Anfang des Films nicht so viel Geld hatten, deswegen auf diese geerbte Farm ziehen mussten, irgendwo ins Hinterland. Und ansonsten spielt sich aber zwischen denen ja auch kein Drama ab. Das ist halt so eine normale Familie, würde ich sagen, mit Teenager-Kindern, wo die Mutter alleinerziehend ist und die verstehen sich ja eigentlich auch gut. Die haben halt so kleine Alltagsneckereien, aber an sich, selbst da, die Tatsache, dass sie am Arsch der Welt plötzlich auf dieser Farm leben müssen, ist für die Kinder jetzt auch nicht so krass gewesen. Die haben sich auch total schnell da abgefunden mit allem.
Ja, für mich, deswegen sage ich ja Made-for-TV-Drama. Wir haben diese Mutter, die einfach den ganzen Tag über Wein trinkt und nichts macht, sich so ein bisschen auch von ihren Kindern distanziert hat, die da alle so ihr eigenes Ding machen. So. Und dann ist das dann dieses typische Familie wird zusammengeführt, weil sie diese eine Geschichte haben, die sie teilen oder dieses eine Abenteuer. Klar, dass da nichts groß Dramatisches passiert ist, aber es war irgendwie. Und das war ja auch der Punkt, warum es so langweilig war. Aber das war das, worauf man gerade in der ersten Hälfte des Films irgendwie das komplette Augenmerk gelegt hat. Und viel mehr darüber hinaus ist nicht passiert, außer dass wir wirklich anderthalb Stunden sehen, wie die sich in diesem neuen Ort zurechtfinden. Und da Leute kennenlernen, wie ja Paul Rudd als Lehrer oder der Finn Wolfhard lernt da irgendwie eine Freundin kennen. Und hier die Kleine da, diesen Podcast-Jungen. Aber darüber hinaus eben, es passiert wirklich nichts. Und das war das, was mich wirklich so gestört hat an dem Film. Man hätte ja alles Mögliche machen können, ob das dann gut ist oder schlecht, von mir aus, aber wenigstens, dass etwas passiert. In dem alten Film hat man, es ist quasi von Minute 1 an in beiden Teilen losgegangen und alles, was irgendwie die Einführung von Charakteren oder Figuren angeht, geschah alles nebenbei, ohne dass man wirklich gesagt hat, hier die nächste Viertelstunde geht es nur darum, hier Charakter XY irgendwie dem Zuschauer zu erklären, sondern das ist alles mit der Handlung passiert und es ist direkt schon immer losgegangen. Man hat Anzeichen bekommen, was dann der Gegner vom Finale ist sozusagen und das ganze Mysterium, was da passiert ist und sie sind dann schon auf die Suche gegangen, haben die Rätsel gelöst. Aber hier fängt das alles erst nach wirklich im letzten Drittel des Films überhaupt erst an, wirklich an Fahrt zu gewinnen. Und dann, was dann passiert, ist dann auch noch so super unoriginell. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen aus Spoilergründen, aber so, dass mich dann selbst das nicht wirklich umgehauen hat. Ja, und dann ist es so, das ist jetzt kein katastrophal schlechter Film gewesen, aber ein Film, der irgendwie einfach so belanglos langweilig war. Also, und das finde ich meistens dann noch schlimmer, als wenn es irgendwie so ein anderthalb Stunden Katastrophenfilm gewesen wäre, der irgendwie, wo zumindest was passiert wäre oder man zumindest versucht hätte, ein bisschen ins Risiko zu gehen.
Der Film ist sehr arm an Action und spannenden Momenten, absolut. Und er hat auch kaum wirklich erinnerungswürdige Szenen, wie sie halt beide von den ersten Teilen haben. Der zweite Ghostbusters wird ja immer, also von vielen so auch irgendwie als schlecht bezeichnet oder als enttäuschend, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, aus meiner nostalgischen Kindersicht, ich fand die immer beide geil. Also ich weiß nicht, heute würde ich es wahrscheinlich anders beurteilen, aber ich kann das auch nicht abstreifen. Aber ich habe auch beim zweiten ganz viele einzelne Szenen, wo ich mich immer dran erinnern werde, weil die auch irgendwie sowas Besonderes hatten und irgendwie eine coole Idee waren oder so. Und sowas, finde ich, gibt's auch gar nicht beim ersten, weil die Sachen, die ich gelungen fand, waren wirklich 1:1 Hardcopy aus vor allem dem ersten Ghostbusters-Film in etwas schlechter kopiert. Aber, und das ist halt auch so ein Faktor, den ich auch enttäuschend fand. Alles, was gut, also was nicht scheiße kopiert wurde, war trotzdem halt eine schlechtere Version von dem, was ich schon besser bekommen hatte. Das ist halt aber auf der anderen Seite so dieses Playing it safe Ding. Gerade nach dem letzten Film wollten sie eh lieber immer auf Nummer sicher gehen und anstatt irgendwo doch was mehr einen eigenen Weg zu gehen oder doch was Neues reinzubringen, was dann wieder den Leuten nicht gefällt. Und diese Mutlosigkeit des Films ist auf jeden Fall so mit die größte Schwäche, weil wenn du da nicht so völlig hooked bist, dass du eben, wie Jason Reitman das vor dem Film uns gesagt hat, Spaß an dieser Easter Egg Hunt hast, dass überall so Anspielungen an die ersten Filme sind oder einfach Sachen ohne Ende hart kopiert werden aus dem ersten Film, ohne was Neues oder Eigenes hinzuzufügen. Wenn dir das nicht so völlig reicht, um total Spaß damit zu haben, sitzt du ein bisschen auf dem Trockenen und dann ärgert es einen auch umso mehr, dass es dann noch nicht mal genauso gut gelungen ist, sondern immer so ein bisschen schlechter, immer so ein bisschen alberner, so ein bisschen weniger überzeugend.
Ja, und was ja noch dazu kommt, ist, dass die meisten Easter Eggs, nenne ich sie mal, ja, dann zum Teil auch gar nichts wirklich mit den alten Teilen zu tun haben oder keinen Sinn ergeben,
ja.
Und das ist dann ja noch ärgerlicher, weil selbst wenn man dann als riesen Ghostbusters-Fan sich dann freut, da irgendwie so ein paar kleine Anspielungen an die alten Teile zu entdecken, dann sind das ja eher enttäuschende Sachen, weil die scheinbar ihren eigenen Film nicht verstanden haben oder sich nicht die Mühe gemacht haben, den nochmal irgendwie anzugucken.
Wir kennen das ja aus dem Trailer, die kleinen Stay Puft Marshmallow-Männchen, die da im Supermarkt plötzlich aus den Marshmallows schlüpfen. Das sind so insgesamt zwei Slapstick-Szenen, die nicht zur Sache dazu tun, wo die in dem Film dann auftauchen. Und wie wir uns alle erinnern oder jederzeit anhand der zahlreichen YouTube-Clips dieser Szene in Erinnerung rufen können nochmal, gibt es halt keinen Stay Puft Marshmallow Geist oder so. Es würde keinen Sinn machen, dass der für sich selbst entsteht und schon gar nicht als so kleine Figürchen völlig random in einem Supermarkt, weil wir ja alle wissen, dass Ray in dem Moment, wo die Ghostbusters versucht haben, alle an nichts zu denken, weil sie herausgefordert wurden quasi von dem Obergegner, dass sie sie quasi selbst entscheiden sollen oder ja, quasi die Waffe wählen sollen, mit der sie getötet werden. Und alle haben versucht, an nichts zu denken, damit einfach nichts passiert in der Hoffnung. Und Ray konnte aber nicht anders und hat halt wenigstens dann versucht, an das Freundlichste, was ihm einfällt, zu denken. Das friedlichste Wesen, was niemandem was zuleide tun könnte. Und deswegen ist dieser riesige Stay Puft Marshmallow-Mann aufgetaucht, der wie Godzilla angefangen hat, die Stadt kaputt zu machen. Und diese Logik ist halt völlig nicht beachtet worden in dem Moment, wo einfach nur um daraus lustige, knuffige Spielzeuge zu machen, in den neuen Filmen jetzt diese Mini-Stay-Puff-Marshmallows eingebaut wurden.
Ja, genau. Das war ein gutes Beispiel, wo das genau zutrifft, was ich gerade gesagt habe. Und die meisten Sachen werden ja auch wirklich nicht mal auf so eine originelle oder lustige Art verbraten, auch wenn es da bei mir im Kino einige gab, die sich dann darüber lustig gemacht haben oder was heißt darüber lustig gemacht haben, die das extrem amüsant fanden, dass dann irgendeiner sagt, who you gonna call, aus dem Zusammenhang gerissen.
Ja,
was daran jetzt ein besonders tolles Easter Egg sein soll, ich weiß es nicht, aber ja, schwamm drüber, das mag ja alles irgendwie dann drin sein und das ist ja auch in Ordnung, aber wenn eben darüber hinaus nicht viel passiert, dann ist das für mich eben kein wirklicher Ghostbusters-würdiger Blockbuster-Film, der irgendwie von mir aus auch gerne ein jüngeres Publikum unterhält, weil das war ja, das hat man zumindest das Gefühl, die Zielgruppe von dem Film.
Mhm.
Dann rechtfertigt der Film nicht diese Länge von über 2 Stunden, ohne dass da halt eben wirklich irgendwas Interessantes passiert. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wenn ich jetzt so in diesem Alter wäre, wie damals, wo ich die Ghostbusters-Teile, die originalen Teile gesehen habe, ob mir der jetzt gefallen hätte. Und ich glaube nicht, dass er mir gefallen hätte, aus eben genau den gleichen Gründen.
Er verlässt sich auch komplett darauf, dass du ein Hardcore-Ghostbusters 1 und 2-Fan bist. Vor allem 1 aber ganz klar, weil, stell dir vor, du würdest die nicht kennen. Alles, was in dem Film hier, glaube ich, für manche Leute emotional sein könnte, wo ich auch sage, ich fand das alles so ganz nett, aber emotionalisiert hat mich da nichts. Auch am Ende, wo es dann richtig krass versucht, das Fanherz abzuholen, hat mich das nicht so erreicht. Auch obwohl ich ein riesiger Ghostbusters-Fan immer war. Aber wenn du die ersten gar nicht kennst oder nur einmal so gesehen hast und die dir nicht so wichtig sind, dieser Film baut seine Versuche, emotional zu werden und irgendwie dich zu erreichen mit krasseren Sachen, baut er selber nicht auf, sondern er verlässt sich komplett darauf, dass du das schon mitbringst, um überhaupt funktionieren zu können. Er geht schon davon aus. Er kann nur richtig funktionieren, wenn du das schon mitbringst aus den anderen Filmen.
Ja, genau, und das ist doch auch schon so ein total schizophren, weil auf der einen Seite spricht er eben dieses extrem junge Publikum an und dann auf der anderen Seite macht er sich aber nicht die Mühe, viele Sachen zu erklären und in vielerlei Hinsicht ist es ja wirklich eine direkte Fortsetzung zu den alten Teilen.
Auf jeden Fall, komplett.
Und setzt das, ja, und setzt das einfach voraus, dass du das weißt, aber wie viele Kinder unter 13 haben denn wirklich die alten Teile geguckt? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so viele noch sind, die da das Wissen mitbringen, was vorausgesetzt ist. Und jeder, der eben die alten Teile gut fand, für den ist der Film eigentlich viel zu verkindlicht. Und ja, das ist so ein bisschen dann ein Disconnect, weil man will eigentlich beide Zuschauergruppen befriedigen, aber schafft es eigentlich keine so richtig zu erreichen.
Was ich den ganzen Film aber richtig blöd fand und was auch keinen Sinn gegeben hat, in derselben Form war das auch bei dem Star Wars Force Awakens was halt richtig blöd war. Was auch kein Zufall ist, dass man jetzt an Force Awakens denkt, weil dieses eigentliche einfallslose Wiederholen in einem etwas anderen Gewand, das war ja schon bei Force Awakens ein ganz großer Vorwurf. Und es ist hier eine sehr ähnliche Art, das anzugehen, so ein Soft-Reboot als Fortsetzung zu machen. Was ich überhaupt nicht kapiert habe, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, ist die Tatsache, dass scheinbar, oder was heißt scheinbar, nein, es wird in dem Film so gesagt, fast alle Menschen, vor allem aber die Kinder, diese Ereignisse aus den ersten beiden Ghostbusters-Filmen, die Kanon sind, und das ist ja ein direkter Nachfolger dieser beiden Filme, dass die Leute sich daran nicht mehr erinnern, die Kinder davon teilweise, wenn die Jüngeren zumindest, gar nichts wissen. Und die Tatsache, dass in der echten Welt einfach so Geister alles versucht haben anzugreifen, die Welt zum Untergang zu bringen, das scheint ein Ereignis zu sein, was überhaupt keine Signifikanz, Wichtigkeit oder Auswirkung auf die Realität hatte. Das ist alles so in dem Film am Anfang, als wenn es gar nicht passiert wäre. Und dieser eine Lehrer, der eben von Paul Rudd gespielt wird, der halt auch mit der Mutter von den beiden Kindern, um die es hauptsächlich geht, hier anbandelt und auch ein riesen Ghostbusters-Nerd scheinbar ist, der muss denen das alles dann erzählen und irgendwelche YouTube-Videos zeigen. Diese YouTube-Videos wiederum, die gibt es. Also das ist jetzt auch nicht so, dass es geheim gehalten wurde, was ja auch gar nicht möglich wäre, weil ganz New York mindestens von Geistern durchflutet war.
Da gibt es bestimmt viele Leute, die jetzt sagen, naja, aber das ist ja irgendwie so eine Anspielung an den Witz aus dem zweiten Teil, wo die am Anfang auch die meisten Leute das nicht mehr so wichtig fanden und die Ghostbusters dann so total egal waren. Ja, aber das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob das so ein kleiner Witz ist, dass die New York so eine schnelllebige Stadt ist, dass immer schon die mit den News von gestern quasi der Fisch verpackt wird. Oder als dass das überhaupt gar kein Thema ist, dass man sich nicht daran erinnern kann. Weil wenn du im zweiten Teil jeden aus New York gefragt hättest, hätte das schon noch jeder gewusst. Ja. Nur es wäre für niemanden mehr interessant gewesen, weil es eben vorbei ist. Mhm. Aber die Leute hätten schon gewusst, was die Ghostbusters gemacht haben und hätten schon erzählen können über die Ereignisse dort. Mhm. Und das ist ja das, was der Film jetzt genau nicht macht. Der tut so, als wenn es einfach niemand mehr weiß.
Ja.
Oder die wenigsten Leute das irgendwie mitbekommen hätten, obwohl das jetzt nicht so ist, dass es irgendwie 400 Jahre her ist. Und dazu kommt ja noch, und das probiere ich jetzt möglichst spoilerfrei auszudrücken, dass man ja bei bestimmten Ereignissen sagt, dass die mehrmals in der Geschichte vorgekommen sind, in nicht mal so großem Zeitabstand voneinander.
Mhm.
Und das einfach in meinen Augen auch total keinen Sinn ergibt, weil wie sind diese Sachen denn ausgegangen in den restlichen Jahren? Das ist irgendwie, da hat man dann zu viel gewollt, aber wenn man da irgendwie so die ein oder andere Sache hinterfragt, gibt das auch relativ wenig Sinn.
Genauso wie es überhaupt keinen Sinn macht, dass wir schon ganz am Anfang des Films erfahren, dass die anderen Ghostbusters quasi sich aufgelöst haben, so als die alten Ghostbusters und die alle ihren eigenen Weg gegangen sind und gar nichts mehr damit zu tun haben wollen. Aber dass die vor allem alle mit Egan gebrochen haben. Und die Erklärung, die wir dann im Laufe des Films dann von denen irgendwann hören, das ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja schon vorher verraten worden, das weiß man, dass die alten Ghostbusters hier wieder mit dabei sind und auch nicht nur so in kleinen Cameo-Auftritten, sondern schon auch eine richtige große Rolle spielen. Also was heißt eine große Rolle? Sie tauchen halt auch als Ghostbusters wirklich auf. Das wird schon richtig gemacht, wie man sich wünscht und nicht irgendwie nur so, der ist mal eine Sekunde zu sehen. Die Erklärung, warum sie mit Egan gebrochen haben, nach allem, was vorher passiert ist, ist wirklich so, um es mal in eigene Worte zu fassen, als wenn die nach den Ereignissen von Ghostbusters 1 und 2 Egan sagen würde, ey Leute, ich habe zwei Geister im Keller, könnt ihr mir helfen, die zu fangen? Und die anderen sagen so, Geister gibt es nicht, was redest du da für einen Müll? Du Lügner, Mit einem Lügner wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir brechen die Freundschaft jetzt ab. So ungefähr ist das. Und das sind so Sachen, wo ich mich wirklich gefragt habe, gerade die Leute, die Ghostbusters als Familie quasi so nah von Anfang an gestaltet, begleitet und miterfunden haben, wie kann denen denn sowas passieren? Das klingt halt wie sowas, was so ein junger Drehbuchautor von heute, dem man das jetzt als Auftrag gegeben hat, schreibt einen neuen Ghostbusters, dem würde sowas vielleicht passieren. Aber warum denen nicht? Ich komme da nicht drauf.
Ja, weil es einfach total lazy konstruiert ist, dass man irgendeinen Grund brauchte, warum es überhaupt zu dieser ganzen Anfangssituation gekommen ist, und hat sich da irgendwie wahrscheinlich 2 Minuten Gedanken gemacht, das Erstbeste genommen, was einem eingefallen ist.
Ich wollte gerade sagen, weil gedacht, es gibt so viele Sachen, die man hätte machen können, die Sinn gemacht hätten. Die hätten sich ja nicht mal zerstreiten müssen. Man hätte es auch anders erzählen können, warum Egan alleine dann unterwegs war und so. Das ist ja nicht so, als wenn das so ein unlösbares Storyproblem ist, wo es nicht Milliarden Möglichkeiten gegeben hätte.
Ja.
Aber was ich eigentlich noch gerade sagen wollte, bevor mir das noch eingefallen war, ich habe mich für meinen Teil nie gelangweilt in dem Film, und das liegt, glaube ich, schon auch an etwas, was Jason Reitman auch in seinen anderen Filmen schon gut gemacht hat. Ich fand, dass für mich die neuen Figuren funktioniert haben, ich die mochte, und dass ich auch die Dialoge zwischen denen immer gut geschrieben fand für das, was sie waren. Mir hat die Handlung nicht so gefallen, aber mir haben immer die Figuren gefallen, und ich habe mich durch die Interaktion zwischen denen, auch einige Witze zwischen denen, habe ich mich immer genug unterhalten gefühlt. Nicht herausragend gut, sondern immer genug unterhalten gefühlt, dass ich den Film insgesamt kurzweilig und, wie gesagt, in Ordnung fand. Mich hat auch nichts von den ganzen Sachen, die sie jetzt wiederbelebt haben, aus dem ersten Ghostbusters-Film ganz besonders, nichts davon hat mich irgendwie verärgert oder mir das Gefühl gegeben, dass, also klar, diese Details, wo man dann sagt, okay, das war unnötig, das macht nicht unbedingt den größten Sinn, aber im Großen und Ganzen habe ich immer gesagt, ich kann damit leben, und vor allem kann ich damit leben, weil ich weiß, wie viel schlechter es sein kann, und meinetwegen profitiert der Film dann auch von dem schlechteren vorherigen Versuch, Ghostbusters zu rebooten. Das ist völlig in Ordnung, wenn das so ist. Und ich habe auch nach diesem Film mit dieser neuen Ghostbusters-Crew sehe ich schon das Potenzial, dass man ein besseres Sequel machen kann, dass diese neuen Kinder als Ghostbusters auch gerade die da so ein bisschen im Schatten stehen, weil die vor allem die Enkelin von Egan ist natürlich ganz klar der Darling des Films und am meisten ausgearbeitet, kriegt am meisten Screentime. Ihr Begleiter, der da noch so nebenbei so einen paranormalen Podcast macht, der aus ihrer Schulklasse ist, der ist vielleicht auch noch was lustiger als die anderen beiden, die ein bisschen generischer noch geblieben sind. Aber ich sehe da schon das Potenzial, dass beim Sequel ein besserer, originellerer Film rauskommen könnte, der seine eigenen Ideen mehr in den Vordergrund rückt, wo dann aber zumindest schon mal diese für mich sympathischen neuen Hauptfiguren etabliert wurden und man das jetzt schon mal erledigt hat. Und deswegen kann ich mit diesem Ghostbusters jetzt ganz gut leben, obwohl ich ihn nicht super fand und obwohl ich auch sagen würde, den kann man auch, also den muss man auch nicht gesehen haben. Noch nicht mal als Fan muss man den unbedingt gesehen haben. Aber er ärgert einen als Fan halt auch nicht.
Ärgern tut er mich auch nicht. Ich war auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie wütend. Aber was die Charaktere angeht, kann ich dir leider gar nicht zustimmen, weil ich fand die alle extrem langweilig. Die waren mir total egal. Und ich hätte auch gar keine Lust, von denen noch einen Teil zu sehen. Weil, ja, nicht nur die Figuren, sondern einfach die ganze Prämisse und die ganze Art, wie da versucht wurde, irgendwie noch den Film dran zu hängen, hat mich irgendwie gar nicht vom Hocker gehauen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt mit denen noch was Spannenderes passiert. Ich meine, die Idee, dass man da Kinder genommen hat, okay, kann man machen, aber hat für mich dann auch schon auf der anderen Seite wieder so das Problem herbeigeführt, dass ich dachte, okay, wird damit dann auf der anderen Seite gesagt, was all die Ghostbusters da damals gemacht haben als 4 erwachsene Männer, das kriegen jetzt auch so 2 Kleinkinder mehr oder weniger hin.
Na, das stimmt nicht ganz. Also, wir wollen ja jetzt nicht spoilern, aber sie hätten es nicht hinbekommen.
Ja, gut, das Finale nicht, aber die reine Ghostbusters-Arbeit da mehr oder weniger zwischendurch schon. Und die würde ja dann auch in der Fortsetzung zum Thema werden.
Genau, aber das wird ja, das kann ja in der Fortsetzung auch noch anders aufgezogen werden. Es wird ja auch schon mit Post-Credit-Scenes oder mit Credit-Scenes schon angedeutet, dass sie auch vielleicht dabei noch Hilfe bekommen. Die Sache ist ja, das war ja vorhin auch von uns zu Recht natürlich kritisiert worden, es gibt ja gar nicht diese Geisterjäger-Action und diesen einen Geist, den sie dann wirklich Ende des Films richtig in einer längeren Sequenz jagen und fangen wollen, das machen sie auch nicht gut. Das ist ja eigentlich mehr Kollateralschaden, als dass sie da irgendwie gute Geisterjäger wären. Plus, sie haben ja auch noch Hilfe von Paul Rudd als Erwachsenem, der auch noch sich besser mit diesen Sachen auskennt, weil er da irgendwie so ein Ghostbusters-Nerd ist. Das heißt, also da in der Hinsicht finde ich, das wurde nie so dargestellt, dass sie jetzt als Kinder irgendwie da besonders gute Ghostbusters gewesen wären.
Na, ich habe es schon so empfunden, weil sie haben die ganzen Anlagen auch direkt durchschaut. Sie haben doch schon sehr viele Sachen alleine gemacht, auch im Finale, den ganzen Anfang haben sie schon alleine hinbekommen, dass das dann nicht so ganz aufgegangen ist. Das war jetzt auch nicht unbedingt nur ihre Schuld. Da war bei den Original-Ghostbusters auch schon einige Schwierigkeiten damit verbunden oder Glück, wie sie es dann letztendlich geschafft haben.
Na, da bist du schon aber sehr hart, finde ich. Gerade so einem Film, der an Kinder orientiert ist. Also da müsstest du doch bei allen Filmen von E.T. bis was weiß ich sagen, oh, Kinder könnten sowas nicht.
Naja gut, aber bei E.T. gibt es keinen ersten Teil, wo Erwachsene das gemacht haben und Schwierigkeiten damit hatten, das zu schaffen. Hm. Und dann soll ich jetzt glauben, dass genau die gleiche Arbeit dann von Kindern verrichtet wird. Aber wie gesagt, das ist ja auch gar nicht der Punkt. Der Punkt bei mir ist einfach, dass ich die Kinder extrem uninteressant und als Figuren einfach relativ unspannend finde. Deswegen hätte ich jetzt auch keine Lust, da irgendwie nochmal einen Film drüber zu gucken. Der Film hat mich jetzt nicht wütend gemacht. War okay, dass es den gab. Der war, für mich in meinen Augen sehr langweilig und sehr langgezogen, aber okay. Aber ich muss da jetzt nicht noch einen zweiten oder einen dritten Teil von sehen, besonders nicht mit denselben Charakteren. Mit Paul Rudd von mir aus, den kann man gerne irgendwie nochmal wieder einbauen und um den irgendwie was drumherum machen.
Hat mich auch sehr aber positiv überrascht.
Aber
die
Kinder kann man gerne weglassen.
Ja, ja. Ich meine, da kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen, als dass da unsere subjektive Perspektive, obwohl wir objektiv das meiste an dem Film gleich sehen, ist dann das subjektive Gefühl, gerade was diese Charaktere angeht, eben, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, warum ich da eher in die etwas positivere Richtung gehe und du in die negativere. Ich kann nur noch als Zusatz-Gimmick anbringen, ich hatte ja mit dem Kaffeemann gesehen, der die ersten beiden Ghostbusters-Filme eventuell mal gesehen hat, er war sich nicht mehr sicher, aber er konnte sich halt an nichts erinnern. Also er hatte dieses Vorwissen nicht mitgebracht. Diese ganzen Sachen, wo wir jetzt beide da saßen, so, okay, das ist jetzt so eine schlechte Kopie von dem, was man komplett so schon gesehen hat, nur viel unspektakulärer. Das hat er alles für neu gehalten und war die ganze Zeit auch ein bisschen verwirrt, hat sich darüber gewundert, warum manche Sachen so aussehen, wie sie aussehen oder eine Rolle spielen, weil er da keine Bezüge zu hatte, aber überraschenderweise, und da muss man natürlich auch zugeben, der Kaffeemann ist auch ein oft merkwürdiger Rezipient von Filmen, wenn es in diesen Popkultur-Mainstream-Bereich geht. Er fand den Film halt voll gut, also auch viel besser als ich. Er fand ihn sogar, also er kam so raus und meinte so, ich war so lange nicht mehr in einem Film so entertained wie in dem und hatte eigentlich fast nur Positives zu sagen.
Und das hat vielleicht unsere Meinung jeweils auch ein bisschen gefärbt, denn ich war mit Alessa, die genau die gleichen Voraussetzungen wie der Kaffeemann hatte, irgendwann mal als Kind die alten Teile einmal gesehen hat, aber auch sich nicht an viel erinnern konnte, die den Film fürchterlich fand, also da ganz mit mir irgendwie auf einer Linie war, aber vielleicht ihn sogar noch viel schlechter fand als ich, der da auch noch so ein bisschen die Romantik der alten Teile hatte. Und vielleicht sind wir auch beide so ein bisschen dann, obwohl wir eigentlich, was jetzt die rein neutralen Dinge, die betrachtet in dem Film angeht, da dieselbe Meinung haben, dass wir dann letztendlich, gerade was die Charaktere angeht, das Pendel dann eher in die eine oder andere Richtung ausschlägt.
Also ich hatte meine Meinung da schon, bevor ich überhaupt wusste, was der Kaffeemann sagt, weil er während des Films gar nicht so viele Reaktionen gezeigt hat. Aber ich war da einfach so völlig überrascht, weil ich bin davon ausgegangen, dass er eher die Alessa-Reaktion haben würde. Und ich hatte mir eigentlich eher schon überlegt, okay, wie lasse ich mich jetzt nicht zu negativ beeinflussen durch den Kaffeemann, weil er mir jetzt den ganzen Rückweg über erzählt, wie scheiße er den Film fand. Aber,
ich war auch überrascht, als du das erzählt hast.
Ich glaube, also, das ist eher nur so ein Beweis für die Anomalie Kaffeemann bei manchen Filmen.
Ja.
Die ist uns ja jetzt nicht neu.
Vielleicht war es auch ein großes Stück Sarkasmus.
Nein. Das habe ich weitgehend geprüft. Das, wie gesagt, aber ja, ich sag mal, nochmal ein ganz kurzer Spoiler-Teil, nur ganz kurz, weil wir haben eigentlich schon alles gesagt, aber es gibt natürlich eine Sache, da muss man noch kurz was zu sagen, die man nicht vorwegnehmen will, obwohl sie viele, denke ich mal, schon ahnen werden und sie auch von vielen schon vorausgesagt wurde. Uns beide hat es nicht überrascht. Letzte Warnung! Am Ende dieses Podcasts wird jetzt gesagt, was am Ende des Films passiert. Dass eigentlich das ganze Finale eine viel unspektakulärere und super simplifizierte Kopie des Finales am ersten Teil ist, weil eben die alten Ghostbusters alle wieder in voller Montur dabei sind. Egan noch als Geist, als digital nachgebildeter Harold Ramis auch mitmacht und seiner Enkelin da den das Protonenpack noch mithält. Und natürlich auch Gozer wieder der Hauptendgegner des Ganzen ist. Und das ist halt so ein gutes Beispiel dafür, was gemeint ist mit: Es ist irgendwie schon optisch irgendwie nicht ungelungen kopiert, aber wenn ich mir da nochmal das Finale vom ersten Teil angucke, was Gozer da alles gesagt hat, wie dieser Austausch mit den Ghostbusters war, wie bedrohlich Gozer war, dass them ist ja da durch die Luft gesprungen, geflogen, hat irgendwelche Blitze verschossen und so. Und hier stand Gozer fast unbeteiligt, während die Ghostbusters und die Alten und die Neuen unter sich immer privat geredet haben, den ganzen Endkampf einfach nur rum, hat vielleicht 2-3 Mal was gemacht, was einfach so storymäßig nötig war, damit dann halt Egan nochmal seinen großen Auftritt hat. Aber es hat sich nie wie ein spannender Kampf oder wie ein bedrohliches Finale oder so angefühlt, sondern immer nur, man hat nur darauf gewartet, dass der emotionale Egan-Moment kommt. Das war das Einzige. Also das war eigentlich das Finale. Und das war so ein bisschen lame. Und
das war nicht nur lame, das war einfach faul. Weil man hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das einzige Highlight, was der Film geboten hat, da irgendwie was Eigenes zu machen.
Und dramatisch zu machen und richtig spannend zu machen. Und das ist dann am Ende, das ist ja alles auch vom Look her und so fand ich alles in Ordnung. Der Digital Egan-Geist hat für mich besser funktioniert als alles, was sie je an toten Schauspielern vorher zurückgeholt haben. Weil es halt eben auch hier dieser nicht, also dieser im Ghostbusters-Stil animierte Geist war. Das ist alles in Ordnung gewesen. Nur es kann kein emotionaler Payoff sein, wenn du den in diesem Film nicht dramatischer und spannender aufbaust und den dann am Ende als Belohnung hast. Hier war es wirklich so, die Belohnung ist das Finale. Und ja, das ist.
Und es war Harry Potter. Es war Harry Potter.
Ja, es war Harry Potter. Stimmt. Ja. Auch genau, das kann man auch übertragen auf diese Sache, dass jetzt die Tochter von Egan und also die Mutter der beiden Kinder hier und der Paul Rudd, dass sie diese Rollen des Keymasters und des Schlüssellochs einnehmen. Weil das ist auch so in so zwei super cheesy, fast parodieartigen Momenten, als wenn man den alten Film parodieren wollte, ist das so schnell so reingeschuhhornt worden. Aber es ist nicht ansatzweise so gut aufgebaut und so mysteriös erstmal in die Wege geleitet worden und spannend eben wie im ersten Film, sondern einfach nur so checking the boxes. Man hat es mal erwähnt, man hat mal einen so einen Moment gezeigt, wo die sich dann gegenseitig in die Arme fallen. Und ansonsten ist es einfach ein kompletter Hintergrundaspekt, der einfach nur da sein muss für die Fans und damit man halt, weil Gozer das halt so macht. Aber hier hätte man doch auch einen Weg finden können, das zu wiederholen, aber mit einer eigenen Note und mit einem eigenen Aufbau und mit eigenen Ideen, wie sich das halt dann in die Wege leitet und dass man dann ganz am Ende erst so sieht, aber Moment mal kurz, das ist ja dieselbe Situation wie im ersten Teil, ich hab's nur nicht kommen sehen oder sowas. Aber da hat man sich, wie du gesagt hast, keine Mühe gegeben, hat das einfach so lazy wie möglich nur abgehandelt. Ja, und das, ja, ist halt schade, dass sie so gemacht haben.
Egon came out here for a reason.
Are you troubled by strange noises in the middle of the night?
Do you experience feelings of dread in your basement or attic?
Have you or any of your family ever seen a spook, specter, or ghost?
Oh my god.
You guys hear that?
Something's coming.
The whole city.
It's like The Walking Dead.